Moin moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ja, ich sitze hier vor meinem Podcast-Setup und mein lieber Co-Host, der Anton, den werde ich gleich nochmal richtig vorstellen. Der musste mir erstmal wieder die ganzen Knöpfe erklären, wie das alles funktioniert. Es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. So ein bisschen ist es ja auch wahr. Über einen Monat ist es her. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe jede Menge Motivation mitgebracht, den Jahresabschluss nochmal so richtig rund zu machen, fußballerisch. Und das geht nicht alleine, das geht nur mit dir, Anton. Grüß dich.
Hallo Moritz, welcome back. Ja, du hast es schon gesagt, es fühlt sich wie eine Ewigkeit an und es stimmt ja auch so ein bisschen. Deswegen, ich habe auch ein breites Grinsen auf den Lippen, dich auch endlich wieder von Angesicht zu Angesicht sehen zu können, während du deine bodenlosen Takes hier raushaust. Und jetzt kann ich auch mal darauf antworten. Nein, das war auch eine sehr schöne und experimentelle Zeit jetzt, wie du es aus Costa Rica gehandelt hast. Schön, dass das auch so geklappt hat. Vor allem natürlich schön, dass du eine tolle Zeit im Dschungel hattest. Und jetzt bin ich aber genauso froh, dass wir wieder zu unseren gewohnten Podcast-Aufnahmen kommen. Und ich bin genau wie du hochmotiviert. Und wenn du noch Fragen hast, also mit irgendwelchen Knöpfen, ich bin da für dich. Ansonsten lass uns doch gerne wie gewohnt reinstarten.
Willkommen zu den Spieltagssiegern. Und Verlierer.
Ja, und da möchte ich direkt mal mit dem Freitagsspiel beginnen, denn da gab es eine kleine Überraschung. Union Berlin hat 3:1 gewonnen gegen RB Leipzig und deshalb sind die Unioner mein erster Spieltagssieger, denn ich habe tatsächlich einen kleinen Vorbericht zu dem Spiel gemacht und hab dann auch mal gesagt, ja, Union, die warten jetzt schon seit 3 Pflichtspielen auf einen Sieg. Und wenn sie das gegen Leipzig verlieren würden, wovon ja die meisten ausgegangen sind, dann hätte man bei Union schon nach unten schauen müssen in der Tabelle. Denn dann hätten sie eben nur 15 Punkte gehabt. Und ja, fairerweise, wie ich gerade schon gesagt habe, haben jetzt nicht die meisten damit gerechnet, dass sie 3 Punkte von den Leipzigern entführen. Genau das haben sie aber gemacht. Auch völlig verdient. Gerade die zweite Halbzeit war Union wirklich die bessere Mannschaft. Und das ist wirklich in dieser Tabellenregion, das muss man sich mal vor Augen führen, richtig, richtig knapp. Also jetzt gerade durch den Sieg steht Union da gefühlt freudestrahlend da auf Platz 8. Aber es sind nur 5 Punkte auf Platz 15. Und dazwischen ist es auch ganz, ganz eng. Also nur 3 zum Beispiel auf Platz 14. Dieser Sieg hat zum Jahresende so, so viel getan für Union Berlin. Das war, ja, von einem Befreiungsschlag ist vielleicht noch ein bisschen zu früh zu reden. Aber das war unglaublich wichtig, um da zum Jahresabschluss nochmal die Gemütslage zum Positiven zu drehen. Und wie gesagt, auch verdient wirklich gegen Leipzig.
Ja, gehe ich mit. Also es war ein interessantes Spiel. Man hätte es auf jeden Fall anders erwartet. Wenn der Spieltag dann so losgeht, dann habe ich mir zum Beispiel auch direkt gedacht, Leipzig machen die Meisterschaft noch unspannender, als sie ja eh schon war. Da gibt's ja dann, haben noch ein paar andere zu beigetragen, dass es vielleicht doch nicht so gekommen ist. Aber um bei den Unionern zu bleiben, Respekt auf jeden Fall. Das sind dann so Spiele, die so ein Baumgart-Team dann irgendwie plötzlich mal gewinnt. Fand's auch geil. Berg mit dem 1-0 hat ja auch eine ganz kurze, unerfolgreiche Leipzig-Vergangenheit. Vielleicht war dahin auch der Schuschfinger gerichtet. Mal gucken, ob da irgendwie noch was rauskommt. Aber auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Ansa auch mal wieder getroffen. Den hat man ja schon fast so ein bisschen vergessen. Der ist so zwei Talente-Hype-Trains go, war der mal Thema in der Bundesliga. Seitdem nicht mehr so richtig, aber cooles Tor gemacht. Und ja, irgendwie war es dann, wie du richtig gesagt hast, ein recht verdienter Sieg. Auf die Leipziger kommen wir noch mehr zu sprechen, aber das auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen, dass die Unioner da setzen konnten.
Ja, du hast es angesprochen, die Stürmer, sie haben wieder getroffen, das ist der Schlüssel zum Sieg. Ansa, Berg, darauf haben sie lange gewartet bei Union.
Nur Duki per Ecke, per Kopfball, zweimal pro Spiel, das wird nicht reichen, das klappt nicht.
Auf lange Sicht nicht, nee, das ist kein Erfolgsrezept auf lange Sicht.
Auf lange Sicht ein Erfolgsrezept. Das war Alex Blessin bisher bei den Paulianern. Und jetzt darf er sich auch mal wieder Spieltagssieger nennen. Es ist eine Weile her. Ich weiß noch, wie wir ganz am Anfang der Saison über diesen Top-Start von Pauli geredet haben. Ah, die haben sich so weiterentwickelt. Ich habe schon völlig zurückgerudert, wie im Urlaub mit dem Kanu habe ich zurückgerudert und habe gesagt, ja, ich habe die als ersten Absteiger oder zumindest als abstiegsbedrohtes Team getippt. Lag ich ja völlig daneben, offensiv haben sie sich weiterentwickelt. Ja, die Wochen danach sahen ganz anders aus und da waren sie ja zwischendurch auch Letzter. Aber jetzt am Wochenende mal wieder einen richtig wichtigen Sieg geholt, zu Hause gegen Heidenheim, trotz Unterzahl eine Halbzeit lang. Kaas mit einem Doppelpack, richtig gute und wichtige Tore, so richtige Stürmertore, die einfach dann den Unterschied machen, finde ich. Gerade wenn du unten drin stehst, da merkst du einfach, wenn du so einen hast, der dann aus, ja, so nicht unbedingt sicheren Toren oder hochkarätigen Torchancen, wenn er da die Dinger macht, das ist einfach dann der Unterschied. Also glaube ich jetzt schon bewiesen, dass es ein guter Transfer war, aber Alex Blessin ist natürlich mein Sieger, weil der natürlich auch in der Kritik stand oder zumindest man so von außen hätte sagen können, ja, der muss natürlich auch jetzt mal Ergebnisse liefern, sonst wird es um den eng. Ich habe trotzdem eigentlich immer so ein bisschen Zuversicht gehabt, weil ich fand, wenn du es mit anderen Vereinen verglichen hast, die Heidenheimer, die jetzt Gegner waren, die kann man vielleicht auch noch so ein bisschen rausnehmen, haben eigentlich alle irgendwie ratloser gewirkt als St. Pauli. Auch wenn die Ergebnisse nicht kamen, fand ich, hatte man nie das Gefühl, dass es da irgendwo einen Spalt gibt zwischen Mannschaft und Trainer oder zwischen sportlicher Leitung und Trainer. Es wirkte alles relativ, ja, nee, wir kriegen das schon hin. Das ist jetzt irgendwie gerade wochenlang, fast schon monatelang Kacke, aber irgendwie halten wir zusammen. Und ja, so hat es dann zu einem Sieg gereicht, der am Ende knapp war. Heidenheim hatte dann schon am Ende noch eine Druckphase, aber das ist eben auch was anderes, wenn die Heidenheimer eine Druckphase haben, als wenn die Bayern oder die Leipziger eine Druckphase haben. Das ist eine andere individuelle Qualität. Und Pauli hat es verteidigt bekommen. Ich glaube, es war der erste Heimsieg seit 3 Monaten oder so, haben sie gesagt. Also wirklich eine krasse Zahl. Und ja, tabellarisch natürlich gegen Heidenheim, gegen einen der größten Konkurrenten da unten drin, ein wahnsinnig wichtiger Dreier.
Unfassbar. Also genau das ist es, was ich jetzt nochmal angesprochen hätte. Du hast schon recht. Also bei St. Pauli hat man es jetzt in den letzten 3 Spielen so ein bisschen rumgerissen bekommen, angefangen mit dem Weiterkommen im DFB-Pokal. Aber bei den Heidenheimern ja eigentlich auch. Also die haben die letzten beiden Bundesligaspiele gewonnen und sich dadurch in eine Position gebracht, in der sie jetzt in diesem direkten Duell St. Pauli enorm unter Druck gesetzt haben. Und ja, die St. Paulianer haben dem Druck wirklich grandios standgehalten mit diesem 2-1-Sieg, weil ich möchte auch da nochmal die tabellarische Situation genauer reinholen. Man stelle sich jetzt mal vor, Heidenheim hätte gewonnen, dann wären die bei 14 Punkten und St. Pauli bei 8. Also das war mal wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein 6-Punkte-Spiel für St. Pauli. Auch hier wieder in der Bingo-Karte könnt ihr abhaken, dass ich es gesagt habe.
Eine lebenserhaltende Maßnahme.
Absolut. Ja, also das war wirklich ein kleines Weihnachtswunder, was da die Hamburger gebraucht haben. Also jetzt eben beide bei 11 Punkten, um das Bild nochmal zu Ende zu zeichnen. Und ja, dementsprechend für St. Pauli auch da, ne, ähnlich wie bei Union, jetzt nochmal zum Jahresabschluss, wirklich finde ich schön das Bild mit lebenserhaltenden Maßnahmen, weil das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz andere, ein ganz, ganz anderer Blickwinkel, mit dem du da auf die Tabelle schauen kannst, aus Sicht von Alex Blessin und von St. Pauli, als wenn du da jetzt plötzlich gefühlt schon abgeschlagen ein bisschen auf dem Abstiegsplatz hängen würdest. Und dementsprechend, also absolut berechtigt natürlich, dass das dein erster Spieltagssieger ist, wie die Unioner auch. Einfach ein unfassbar wichtiger Sieg, vor allem eben tabellarisch. Und das ist nun mal am Ende das, worauf es ankommt.
Ja, absolut. Also ich hab das gar nicht so vor Augen gehabt. Hast du schön nochmal gezeigt gerade, dass da eben sonst so eine Riesenlücke geklafft wäre. Und ja, so gesehen dann nochmal wichtiger. Und damit komme ich zu meinem zweiten Sieger. Da habe ich mich jetzt auf einen Spieler eingelassen, der lange raus war. Vor ein paar Wochen, glaube ich, hat er sein Comeback gegeben. Martin Terrier hat eins der Tore der Saison gemacht am Samstagabend gegen die Kölner. Ja, ich glaube, die Kids nennen Scorpion Kick. Fliegt der Ball dir quasi in den Rücken und du fährst die Hacke hoch und irgendwie beförderst du ihn dann ins Tor. Also irgendwo gewollt war das ganz sicher, weil sonst würdest du diese Bewegung nicht machen, dass er dann so reingeht. Da gehört natürlich ein bisschen Glück dazu, das ist klar. Aber also darüber diskutieren, und das machen ein paar Leute, ob das jetzt geplant war oder nicht, das muss man nicht, weil sonst würde er sich da nicht so komisch in die Luft werfen. War ein Wahnsinnstor und freut mich irgendwie für ihn auch. Er hat damit die Leverkusen auf die Siegerstraße gebracht im rheinischen Duell gegen die Kölner. Und einfach für ihn freut es mich, weil eine Achillessehnenverletzung immer unglaublich hart ist. Eine der schwierigsten, glaube ich, von denen du zurückkommen kannst. Und er hat es bisher ganz gut gemacht. Und dann so ein cooles Tor zu schießen, was sicher in einigen Jahresrückblicken zu sehen sein wird, ist natürlich nochmal die Kirsche auf der Sahnetorte.
Also so besonders finde ich das jetzt gar nicht. Ich meine, letzte Woche Vuskovic, jetzt Terrier. Ich wäre eher überrascht, wenn wir es nicht nächste Woche wieder hätten, den Scorpion Kick.
Stimmt, ja.
Also das ist jetzt
Scorpion
ja gang
Kick Inflation hittet.
Ja, es ist vollkommen richtig, was du sagst. Also ich finde es sehr interessant, unter Julmand bei Leverkusen, der Erfolg ist zurückgekehrt und einige Spieler sind auch zurückgekehrt. Ja, Terrier war verletzungstechnisch raus, aber kommt jetzt trotzdem auch immer besser rein, ist immer wichtiger, hat schon ein paar Treffer erzielt. Und zum Beispiel auch so jemand wie Jonas Hofmann, der unter Alonso gar keine Rolle mehr gespielt hat, auch unter Ten Hag zum Beispiel ja nicht für den Champions-League-Kader nominiert ist, ist jetzt unter Julmann wieder eine feste Größe, aber zumindest ist wieder ein Faktor. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant. Da sieht man mal wieder, wie viel ein Trainerwechsel wirklich ausmachen kann, weil Jonas Hofmann zahlt es auch mit guten Leistungen zurück. Also man hatte ihn ja so ein bisschen schon, ja, vergessen nicht, ne, so ein bisschen einfach hinten in die zweite Reihe gestellt, weil er ja, einfach voll. Kein Faktor mehr war und weil er einfach nicht mehr gespielt hat. Und sowas dann zu sehen, finde ich auch immer wieder cool, weil offensichtlich sind das ja sehr, 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 sehr gute Fußballer und haben da ihre Daseinsberechtigung. Und Julmand hat da die richtigen Knöpfe gedrückt, hat da aufs richtige Personal gesetzt und hat dieses Derby oder Freundschaftsduell, nicht Freundschaftsduell, Nachbarschaftsduell, sorry, Freundschaft gar nicht, da war ich bei Schalke und Nürnberg. Aber wir hatten so eine Matz bei uns im Programm und es war immer die Frage, ist es denn jetzt ein Derby oder ein Nachbarschaftsduell? Ich glaube, es ist.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist da auch immer so, nennt das nicht Derby. Ja. Nicht alle finden, dass es ein Derby ist, dann kann man sich, glaube ich, mehr Feinde als Freunde machen.
Deswegen. Ja, es ist irgendwie gefühlt so, am Anfang, also vor dem Spiel sagen alle, naja, also gerade aus Kölner Sicht, die haben halt die Gladbacher dann noch, die sagen, es ist auf keinen Fall ein Derby. Dann die Leverkusener sagen schon so ein bisschen Derby. Jetzt nach dem Sieg haben die Leverkusener auch Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey gesungen. Ja. Ich glaube, hätten die Kölner gewonnen, hätte man das vielleicht auch mal gehört. Aber es ist so ein bisschen, ja, sagt es jetzt nicht unbedingt, aber wenn wir gewinnen,
ja,
dann,
genau,
ist es schon, dann sind wir schon Derby-Sieger.
So nach der Niederlage die Kölner so, ja, tut gar nicht so weh, weil es war gar nicht so ein wichtiges Spiel.
Ist ja nur irgend so ein komisches Spiel gegen diese von da drüben. Ja. Aber genauso ist es, glaube ich. Also so kann man es am Ende ganz gut zusammenfassen.
Ja, ist immer lustig irgendwie. Ist dann fast so was Kindisches irgendwie, dass man dann so, ja, nee, wollte ich gar nicht haben, den Sieg. Also es war gar nicht so ein wichtiges Spiel.
Naja. Ja, durch den Sieg sind die Leverkusen auf jeden Fall auf Platz 4 geblieben. Hätten sie das nicht geschafft im Topspiel, dann wären da die Hoffenheimer. Und die sind mein nächster Spieltagssieger. 4:1 Sieg gegen Hamburg. Und auch wenn das gar nicht so überraschend kommt, sage ich mal, weil die Hoffenheimer echt gut spielen, ist es für mich nochmal ein dahingehend besonderer und mit Ausrufezeichen versehener Sieg, weil es manifestiert, dass die Hoffenheimer in dieser Saison zu den Top-Mannschaften zählen. Weil für mich war das so ein Sieg, wie sie eine klassische Top, wie ihn eine klassische Top-Mannschaft einholen würde. Gegen den Aufsteiger souverän gar nichts anbrennen lassen. 4:1 am Ende. Und diese Hoffenheim-Mannschaft, die macht so Bock. Und ich finde es bezeichnend, dass einer, der schon jahrelang jetzt da ist, unlängst in diesem Spiel seinen 300. Pflichtspieleinsatz für die Hoffenheimer absolviert hat, nach dem Spiel da steht und sagt, ja, ich habe das Gefühl, mit der Mannschaft können wir Großes schaffen und vielleicht nächste Saison irgendwo besonders spielen. Und auf Nachfrage, was meinen Sie damit genau? Champions League, sagt André Kramaric, von ihm ist natürlich die Rede, Rekordfeldspieler der Hoffenheimer. Da haben sie im Tor noch einen, der hat noch ein paar mehr. Und der wird's wissen. Also der wird wissen, wie gut diese Mannschaft ist, denn der ist, wie gesagt, schon eine ganze Weile da und hat auch die Schwächephasen miterlebt. Also wenn der davon redet, der traut dieser Mannschaft mit diesem Trainer die Champions League zu, dann kann man dem auch mal Gehör schenken. Und dieser 4-1-Sieg gibt ihm auf jeden Fall recht, denn das war eine, wie sagt man so schön, reife Leistung.
Ja, ich finde es cool, dass du Kramaric ansprichst, weil ich weiß noch, der hat vor ziemlich genau einem Jahr, haben wir hier im Podcast gesessen, nachdem er, ich glaube in Kiel haben sie gespielt und er den Trainer stark kritisiert hat nach dem Spiel, auch gesagt hat, das wird so nichts, wir spielen hier einen Rotz zusammen, keiner weiß, was er machen soll und so, ist jetzt frei übersetzt, aber er war auf jeden Fall richtig sauer, wo man auch so als einfach Fußballinteressierter aufhorcht und sagt, uff, muss man den vielleicht irgendwie bestrafen? Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Strafe gab. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie haben es eigentlich ganz gut als Verein dann abmoderiert, haben gesagt, ja, der André ist verdienter Spieler, der darf sowas mal sagen. Fand ich ehrlich gesagt auch, aber ich fand es spannend und dann einfach jetzt diese Entwicklung zu sehen. Ein Jahr später, gleicher Trainer. Gab ja, soll ja auch Leute gegeben haben, die an dem Trainer gezweifelt haben, auch in diesem Podcast. aber das ist einfach interessant und spannend und der hat natürlich auch schon erfolgreiche Zeiten gesehen bei den Hoffenheimern, Kramaric. Die haben ja auch schon mal Champions League gespielt, also das, ja, kann man dann, dem kann man glaube ich auch ein bisschen Gewicht dann geben, diesen Aussagen. Ob es jetzt für die Top 4 reicht, weiß ich nicht, aber das ist auch nicht der Anspruch. So wie sie gerade spielen, ist es auf jeden Fall möglich. Da gibt es mit anderen Teams, die vielleicht auch in den Top 4 stehen, noch welche, die möglicherweise da rausrutschen könnten, muss man dann abwarten. Aber es ist auf jeden Fall für mich sportlich gesehen eine der schönsten Geschichten, die es so gibt in dieser Saison. Einfach weil sie konstant einen richtig guten Fußball spielen. Ich finde es auch bezeichnend, wie viele Torschützen sie haben, wie viele Spieler mehrere Tore machen. Also wir haben jetzt in der Bundesliga alleine Aslani mit 6, der übrigens von der Bank kam, auch nicht schlecht, den mal einzuwechseln. Dann hast du Lemperle mit 5, ja. Du hast Grischa Prömel als zentraler Box-to-Box-Spieler, jetzt auch schon mit 5 Saisontoren in der Bundesliga. Burger, der andere Sechser mit 3 Dingern, Kramaric mit 3, also die haben eine sehr breit gefächerte Offensive und dann kommt irgendwann auch noch ein Adam Loschek zurück, der ja auch Fußball spielen kann. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die im Sommer echt sich auch klasse verstärkt haben. Deswegen für mich hier auch ein hochverdienter Sieger. Und du hast es auch richtig gesagt, das Spiel, dieses 4-1, sah einfach richtig, richtig souverän aus, richtig abgezockt. Mit was für einem Selbstverständnis die da die Tore machen und dann auch, also dieses 2-0 von Kabak, hast du es gesehen? Prömel, der ihn da so reinspitzelt, der dreht sich da um den Verteidiger rum und chippt den dann so leicht am Keeper vorbei, wo man sich so die Augen reibt und fragt, so, wer bist du hier eigentlich? So dieses Meme, wo er so die Brille aufsetzt und dann sieht, ah ja, das ist eigentlich Ronaldo gewesen oder so. Also richtig stark. Ich glaube, Kabak auch mit seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison, der war ja auch wieder verletzt. Da ist gerade wirklich 10 von 10 Stimmung im Kraichgau und sportlich, glaube ich, könnte es nicht wirklich besser laufen.
Absolut, also mit Hoffenheim muss zu rechnen sein. Und es ist ganz interessant, finde ich, denn meine nächsten Sieger sind die Wolfsburger und gefühlt sprechen wir immer, wenn wir über Hoffenheim sprechen, auch über Wolfsburg. Weil das sind, glaube ich, bei uns beiden auch immer in unseren Vorschauen die Vereine, wo wir sagen, ja, die auf dem Papier müssten die eigentlich relativ weit oben stehen, aber wir haben die letzten Jahre gesehen und irgendwie klappt es nicht so richtig. Also die haben ja beide finanzielle Mittel, die Wolfsburger immer mal wieder gerne gesagt, kaufen in Anführungsstrichen No-Names für 25 plus mal im Sommer ein. Und immer wenn es um die einen geht, geht es gefühlt auch um die anderen. Und so ist es auch heute wieder. Denn meine nächsten Spieltagssieger sind, wie gesagt, die Wölfe. Denn die haben auch wieder gewonnen. Die haben auch eine Trendwende geschafft. Also die haben jetzt 2 Spiele in Serie gewonnen, 3 in Serie nicht verloren. Und es ist so ein bisschen die Frage, wie geht's da jetzt auf der Trainerposition weiter? Sie haben Pirmin Schwegler als Sportdirektor verpflichtet und haben momentan Daniel Bauer als Interimstrainer. Die Aufgabe von Schwegler ist natürlich primär, hol uns mal bitte einen neuen Trainer ran. Und jetzt hat plötzlich Daniel Bauer als Interimslösung da schon die Trendwende geschafft. Ist natürlich für ihn wunderbar. Also der hat sein Standing nochmal gehoben. Sie haben gegen Gladbach gewonnen mit 3:1. Da hat die Interimslösung dann übernehmen dürfen mit Eugen Polanski. Es wird mich aber wundern tatsächlich bei Wolfsburg. Dennoch, absolute Spieltagssieger, ein ebenso befreiender Sieg. Ich habe in meinen drei Gewinnern die Unioner, die Hoffenheimer und die Wolfsburger. Da habe ich noch ins Skript geschrieben, das sind auch nicht die ganz großen Namen, die man haben will, um es mal jugendfrei zu formulieren. Aber was soll ich machen? Also das waren drei Vereine mit unfassbar wichtigen Siegen, beziehungsweise mit einem Sieg mit Ausrufezeichen bei den Hoffenheimern und einer Signalwirkung an die Liga. Aber bei Wolfsburg ist es genauso wie bei Union. Also hätten die das jetzt verloren, dann wären die nur einen Punkt vor St. Pauli und Heidenheim. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt plötzlich ist die Gefühlslage eben eine ganz, ganz andere. Auch bei Daniel Bauer höchst emotional auch gewesen. Also ich finde, man hat so ein, es wirkte so, die Bilder nach dem Spiel, als wüsste er, das war sein letzter Auftritt als Cheftrainer zumindest bei den Wölfen. Aber wer weiß, vielleicht irre ich mich auch nach diesen zuletzt guten Leistungen und er darf noch mindestens mal bis zum Winter weitermachen. Alles das ist egal, was wichtig ist. Die Wolfsburger mit ganz, ganz wichtigen drei Punkten im noch Abstiegskampf.
Schöne Parallele von dir zu den Hoffenheimern, hast du recht. Also nicht nur die Stadionauslastung verbindet die beiden Clubs, sondern auch die sportlichen Ansprüche und zumindest zuletzt die Realität. Ja, es war jetzt das zweite gute Spiel unter Daniel Bauer und es wäre eigentlich so ein typischer Wolfsburg-Move, wenn man jetzt irgendwie so einen abgehalfterten europäischen ehemals halbwegs Spitzentrainer verpflichtet fürs zehnfache Gehalt von Daniel Bauer. Ja. Wenn es gerade mal läuft und gerade auch einfach Ruhe da ist, weißt du, man könnte jetzt einfach spielen lassen.
Genau, das meinte ich so im Sinne von, ich glaube es irgendwie nicht bei Wolfsburg, aber vielleicht ist Pirmin Schwegler ja genau der, der das mal macht und sagt, ja, komm, ja. Ey, wir haben doch hier gerade unseren guten Lauf und Ruhe und es läuft doch.
Ich meine, man muss ja auch sagen, nur weil ein neuer Sportdirektor kommt, heißt es ja nicht automatisch, dass er dann auch irgendwie sich auf der Trainerposition nochmal umorientiert. Also wenn es da gerade okay läuft, dann, ja, das ist so ein bisschen wie wenn das kleine Kind gerade eingeschlafen ist, bloß nicht irgendwas machen, bloß nicht bewegen, weil sonst fängt es wieder an zu schreien. Und dann hat man den Salat wieder. Also ich würde ehrlich gesagt an Wolfsburger Stelle erstmal abwarten, weil sie haben wirklich richtig gut gespielt gegen Gladbach auch, die ja auch zuletzt sehr gut drauf waren. Also vielleicht einer der formstärkeren Teams, auch vor allem defensiv sehr stark. Und die Wolfsburger haben richtig viele Chancen sich rausgespielt, auch Tore geschossen, noch Abseitstore gehabt. Also das war eine klasse Leistung, schon die zweite. Und deswegen, ich bin der Meinung, lass die einfach mal spielen, falls es dann irgendwann doch wieder schlecht laufen sollte. Hast du im Januar auch direkt wieder eine Phase, wo eh auch vielleicht spielermäßig was passiert, dann kannst du da vielleicht auch nochmal gucken, ob du auf der Trainerposition was verändern musst. Aber ich würde jetzt gerade einfach mal lassen, weil es sieht ja gut aus. Und wenn so eine Mannschaft gerade mit so schon auch halbwegs Stars gespickt ist und dann unter so einem Interimstrainer, der glaube ich sonst A-Jugend trainiert, wenn die dann so performen, dann ist es in der Regel auch ein ziemlich gutes Zeichen. Muss dann auch gar nichts mit dem Vorgänger zu tun haben, sondern wenn da eben so ein sehr, sehr unbeschriebenes Blatt als Trainer reinkommt und dann die Spieler, die im Sommer für 40 Millionen hätten gehen können, dann sagen, jo, jetzt drehe ich nochmal richtig auf, dann ist es für mich eigentlich eher ein gutes Zeichen. Deswegen mein Rat an Pirmin, lass den mal machen, den Daniel.
Gehe ich mit.
Gut, dann komme ich zu meinem letzten Sieger. Da kann ich es kurz halten, denn das ist ein komplexes Thema, deswegen machen wir es gar nicht erst wirklich auf. Die SGE ist mein erster Sieger und das wirklich eigentlich nur aufgrund des Siegs, aufgrund dieses 1:0 gegen den FC Augsburg, denn viel mehr kann man dazu nicht positiv sagen. Es war jetzt nicht eine schlechte Leistung, aber es war schon sehr, sehr viel Glück dabei. Die Augsburger zwei hauchzarte Abseitstore gemacht, die dann beide auch zu Recht aberkannt wurden. Aber auch da die Frankfurter wieder so ein bisschen Beifahrer gewesen in der Defensive. Und ja, ich hatte es ja einmal schon aus dem Urlaub zum Thema gemacht, diese defensive Stabilität. Jetzt haben sie 0 gespielt, aber auch das täuscht, finde ich, so ein bisschen. Da muss man, glaube ich, weiterhin das Auge drauf behalten, aber jetzt haben sie mal gewonnen, deswegen werde ich jetzt diese Folge werde ich nicht auf ihnen groß rumhacken, da wird es noch andere Möglichkeiten geben oder sie kriegen die Kurve und finden ihre Stabilität wieder, aber jetzt war es mal ein 1:0 und das darf man dann auch feiern. Doan mit einem schönen Tor übrigens, bleibe ich dabei, ist ein richtig guter Transfer gewesen.
Absolut. Also kaum bist du wieder auf deutschem Boden und lässt da dein komisches Dschungelgetränk weg, ne? Da stabilisiert sich die Frankfurter Defensive.
Ja, es war, ich kann dir sagen, was ich getrunken habe. Es gibt da die Kokosnüsse, die dir aufgehackt werden und dann Strohhalm reingesteckt und dann gibt es die Coco Loco, da machen sie Rum rein und stecken sie in die Hand. Vielleicht war ja da ein bisschen Coco Loco im Spiel.
Ja gut, das haben die Frankfurter auf jeden Fall letzte Woche noch getrunken beim 0-6 gegen Leipzig, also... Da war alles Mögliche Loco in der Defensive.
Coco Loris war das.
Vollkommen richtig. Coco Loris auch noch. Also da haben sie wirklich alles zusammengemischt. Dementsprechend, ja, verstehe ich, dass du sie jetzt hier mit reingenommen hast, weil das war endlich mal wieder ein Spiel zu Null und das wird sich definitiv auch in der näheren Zukunft wahrscheinlich nochmal ins Gegenteilige verändern. Ich bin sehr gespannt, wie sie jetzt zum Jahresabschluss dann in Hamburg performen werden. Das könnte für die Frankfurter ein richtig guter, aber auch ein richtig enttäuschender Jahresabschluss werden. Also ein wichtiges Spiel dann auch nochmal kommende Woche. Dass sie das jetzt gegen Augsburg gezogen haben, wird ihnen Mut machen, zu Recht. Denn das war, wie angesprochen, in der Woche, in der wir für sie wahrscheinlich glücklicherweise keine Folge aufgenommen haben, war das katastrophal gegen die Leipziger.
Ja, dann machen wir mit den Verlierern weiter. Und da habe ich als erstes Niko Kovac aufgeschrieben. Ich war eigentlich die letzten Wochen, ich glaube auch aus dem Urlaub heraus, noch sehr überzeugt von den Dortmundern. Und das hat sich jetzt nicht komplett umgedreht, aber es war zumindest... Waren jetzt ein paar Spiele dabei, du hast es damals auch gesagt, ich weiß es noch, so, ja, die letzten paar Spiele waren dann so ein bisschen schwierig und dann haben wir, glaube ich, von so einer kleinen Kehrtwende gesprochen, als sie dann auch gegen Hoffenheim, glaube ich, war es, gewonnen haben. Oder war auf jeden Fall irgendein Sieg, der dann dem so ein bisschen Halt gemacht hat, aber jetzt war es wieder ein sehr unglückliches, auch wahrscheinlich schwer zu verdauendes Spiel als BVB-Fan beim 1-1 in Freiburg. Man geht in Führung, dann gibt es diesen Horrorrückpass oder Ball im Aufbau von Kobel. Bellingham kann da nur faulen, indem er versucht, den Ball anzunehmen, bekommt dann Rot, auch zu Recht. Kobel hat es danach ja auch komplett auf seine Kappe genommen. Finde ich dann auch gut, dass man das dann so klar formuliert. Das, glaube ich, hilft auch ein bisschen Bellingham, der da wirklich nichts für kann. Und dann nimmt man ihn auch automatisch so ein bisschen in Schutz. Sonst wäre wahrscheinlich der Vater schon wieder auf dem Weg in den Kabinengang gewesen. der sich da ganz gerne beteiligt. Aber dann waren die Freiburger natürlich mit Oberwasser unterwegs, machen dann auch ein schönes Ausgleichstor und haben dann am Ende noch die ein oder andere Chance, um zu treffen. Haben es ja auch sogar noch getan durch Matanovic, dann aber abseits. Also am Ende ein glücklicher Punkt für Dortmund, der natürlich auch so ein bisschen mit der roten Karte zu erklären ist. Aber dadurch hat man, wenn man das überhaupt noch in Aussicht genommen hatte, noch mal ein bisschen Land verloren auf die Bayern. Wir haben über die Hoffenheimer geredet, über die Leverkusener, auch die Champions-League-Plätze sind ja nicht ein Selbstläufer. Deswegen ein unglückliches Spiel, was, glaube ich, so ein bisschen ja die Stimmung nicht gerade besser werden lässt, nachdem sie ja auch schon unter der Woche in der Champions League nicht gut ausgesehen haben. Ja, deswegen muss man da, glaube ich, auch sehr genau drauf schauen, was die am nächsten Wochenende machen. Wenn das wieder ungut ausgeht, zumindest nicht mit einem Sieg, dann, glaube ich, wird es dann nochmal lauter. Denn da gab es in den letzten Wochen gab es ja immer wieder Stimmen, auch zuletzt Schlotti, der da mal ordentlich auf den Tisch gehauen hat. Das wird eine ungemütliche Winterpause, glaube ich, wenn die Dortmunder nicht das Ruder jetzt hier noch rumreißen können.
Ja, und sie hatten alle Mittel dafür selbst in der Hand. Also dieses Spiel haben sie selber abgegeben durch diese rote Karte, muss man einfach sagen. Davor war Dortmund schon die bessere Mannschaft. Nach der roten Karte können sie sich extrem glücklich schätzen, dass sie da noch irgendwie mit einem Punkt rausgegangen sind. Es wäre der Sprung auf Platz 2 möglich gewesen. Die Leipziger, die verloren haben, haben wir schon angesprochen gehabt. Dementsprechend super bitter. Und um nochmal zu verdeutlichen, wie lange wir schon keine Folge mehr Angesicht zu Angesicht quasi aufgenommen haben. Ich meine, mich zu erinnern, das Spiel, worüber wir gesprochen haben, welches so eine Mini-Krise abgewendet hat, war das Spiel gegen Villarreal. Das ist jetzt schon gut 2,5, 3 Wochen her. Dann ging es auch richtig positiv weiter mit dem Sieg gegen Leverkusen in der Bundesliga. Dann wiederum, also ne, man merkt schon, die Dortmunder, es ist ein Auf und Ab. Dann das Pokal aus gegen Leverkusen, worauf der Sieg gegen die starken Hoffenheimer folgte. Und man dachte, okay, da haben sie sich mal wieder geschüttelt. Mhm. Gegen Leverkusen darf man ja auch mal verlieren. Und jetzt eben dieses Unentschieden gegen Bodø Glimt, wo Schlotterbeck danach voll auf die Mannschaft eindrischt. Und wo sich da auch wieder die, wie gefühlt alles bei Dortmund in dieser Saison, 50-50, die Stimmen aufteilen und die einen sagen, ja, ist doch gut, mal ein Führungsspieler, der das auch mal anspricht und der auch mal ein bisschen Feuer macht. Die anderen sagen, kannst du nicht machen, kannst dich deine Mitspieler da komplett unter den Bus werfen, wie es Mo Salah sagen würde. Und dann jetzt wieder dieses Ding gegen Freiburg, wo du gut drin bist und dich dann selber schwächst. Also es ist auch hart. Ich finde, Kovac moderiert das gut. Man hatte dann auch diese Stimme von Julian Brandt, die komplett missverstanden wurde, fairerweise. Also er hat dann gesagt, gegen Hoffenheim war er selber, ist jetzt nicht seine Art, Fußball zu spielen. Das kann man so sehen. Das hat nichts damit zu tun, wie Niko Kovac Fußball spielen lässt. Das Spiel an sich gegen Hoffenheim hat Julian Brandt nicht so gelegen. Und das ist auch okay, das kann jeder mal sagen. Aber trotzdem, das sind immer wieder Stimmen, die Unruhe rund um den Verein reinbringen. Dann erst Brandt, dann Schlotterbeck. Jetzt kriegt Bellingham die rote Karte. Da muss sich Kobel rechtfertigen. Und über allem steht dann Niko Kovac, der das irgendwie wegmoderieren muss. Und das ist natürlich schwieriger, wenn du nicht mit Siegen im Rücken argumentieren kannst. Deshalb, du hast es komplett richtig gesagt, das kann, wenn das gegen Mönchengladbach am Freitag schiefgehen sollte, was ich Stand jetzt nicht glaube, weil ist nicht Dortmund sogar diese, hat Dortmund nicht diese verrückte Freitagabend-Statistik irgendwie seit Jahren da nicht mehr verloren? Müsste ich jetzt Halbwissen bemühen, deswegen lasse ich das mal weg. Aber genau, wenn das schiefgehen sollte, dann ist da mächtig Feuer drin, weil eben auch schon so viele kleine Brandherde rund um Dortmund lodern, ohne jetzt ganz weit auszuholen, aber zum Beispiel ja auch die Präsidentschaftswahl von Watzke, die mit nur 59% abgeschlossen wurde. Also man könnte eine Dortmund-Extra-Folge machen und hätte wahrscheinlich, würde am Ende länger dabei rauskommen als jetzt bei dieser Folge.
Das ist richtig. Vielleicht eine kleine Entschuldigung, warum man den Champions-League-Gegner unter der Woche unterschätzt hat. Das ist ja schon vielen Teams passiert. Ich glaube, das liegt am Namen. Also Bodø Glimt, die müssten ja mittlerweile eigentlich Bodø Brennt oder Bodø Fackelt heißen, oder?
Ja. Na, Bodø hat schon darauf abgezielt, dass die Brandherde bei Dortmund am Glimmen sind. Deswegen haben sie es noch bei Glimt belassen und sich dann nach dem Spiel erst zu Bodø Brennt umbenannt nach dem Punktgewinn gegen die Dortmunder. Sehr schön.
Das ist immer so erbärmlich, wenn man so 10 Minuten, während du was sagst, so auf seinem Wortspiel rumsitzt und dann so, schon gar nicht mehr Thema, aber muss jetzt noch raus, tut mir leid.
Nee, kann ich sehr gut verstehen. Ich glaube, da gibt es da draußen noch einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die das genau so möchten. Ja, genauso wollten es die Bayern auf jeden Fall nicht haben. Da kommen wir zurück, Moritz, und wir müssen die Bayern, und ich sehe da schon auch noch einen anderen Namen, der bei dir gleich noch kommt, in unsere Verlierer mit aufnehmen. Mm. Ab zurück nach Costa Rica mit dir, sage ich.
Ja, vor allem ganz kurz, bevor du den Punkt ausführst. Ich hab gesehen, als wir jetzt unser Skript befüllt haben, wo wir unsere Sieger und Verlierer reinschreiben, war bei dir Danilo Doki im Siegerding drin. Also die letzte Folge, die wir hier aus München beide gemacht haben, war die Union-Bayern-Folge. Und jetzt kommst du.
Mm. Ja. Ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, ich habe dir den Flieger gebucht und morgen geht's für dich zurück nach Costa Rica, damit ich die Bayern schön wieder als Spieltagssieger führen kann. Nein, ja, wir hatten es angesprochen, die Leipziger haben alles dafür getan, dass die Bayern vorzeitig Meister werden, die Dortmunder eigentlich auch. Und was machen die Bayern? Spielen auch unentschieden gegen den Tabellenletzten. Das erste Mal seit 19 Spielen, wenn ich das richtig gelesen habe, dass die Bayern gegen einen Tabellenletzten Punkte lassen. Und ja, das war jetzt mal wieder der Fall gegen die Mainzer. Zu Hause auch noch. Ne? Also ja, wenn man das Spiel gesehen hat, natürlich waren die Bayern besser. Natürlich hatten die Bayern mehr Expected Goals und Co. Aber irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel analysieren soll. Es war einfach so, passiert halt mal auch irgendwo. Aber fängst dir da zwei so Dinger und brauchst am Ende einen Elfmeter, um selber nochmal zu treffen, der berechtigt war, also kein Bayern-Bonus in Sicht. Aber ja, aus Bayern-Sicht schon enttäuschend, natürlich. Wenn du zu Hause gegen den Tabellenletzten nicht gewinnst, dann ist das aus Bayern-Sicht enttäuschend. Dementsprechend habe ich sie jetzt hier mal als Verlierer mit reingenommen. Auch natürlich dem geschuldet, dass Dortmund und Leipzig ihnen mal wieder die gefühlt schon jetzt Vorentscheidung der Meisterschaft auf dem Silbertablett hingelegt haben und sie es nicht ganz verwertet haben. Aber ist ja vielleicht auch ganz schön, um als Bayern-Fan sich noch ein ganz bisschen mehr Spannung zu copen.
Ja, dann muss man die Rückrunde nochmal antreten für Spiele, das ist ja auch schön.
Genau, ist ganz nett.
Ja, ich finde bei so Spielen, gerade jetzt auch in dieser Jahres- oder Saisonzeit, muss man oder darf man zumindest schon nochmal so einwerfen, ja, es kann auch mal passieren, wenn du irgendwie alle 7 Tage 3 Spiele hast, dass du dann auch mal irgendwann tief im Dezember, kurz vor der lang ersehnten Winterpause, dann auch mal Punkte abgibst. Also das, oder die Leistung vor allem halt auch nicht so perfekt ist, wie sie sonst fast immer eigentlich war unter Kompanie. Ja. Das sind keine Maschinen, und wenn du dann halt in dieser Eiseskälte, nachdem du irgendwie die letzten 2 Tage, 3 Tage gefühlt nur regeneriert hast, wieder auf den Platz musst und das Gleiche wieder machen musst, und dann steht da so eine 10-Mann-Kette im eigenen 16er. Ich finde, das kann immer mal passieren. Also die Messlatte liegt einfach unfassbar hoch bei den Bayern in dieser Saison, oder seit Kompanie da ist, hat er uns dann so ein bisschen Stück für Stück die Messlatte höher gelegt in der letzten Saison, und jetzt ist es der zweite Unentschieden in dieser Saison. Das kann passieren, aber trotzdem, einfach nur sachlich analysiert, finde ich, ist es eine der schwächsten Bayern-Leistungen gewesen. In dieser Saison sowieso wahrscheinlich die schwächste für mich. Und wenn man die letzte Saison mit reinnimmt, auch eine der schwächeren unter ihm. Aber wie gesagt, das kann passieren, dass Mainz aus 2 Torschüssen, die sie in diesem ganzen Spiel hatten, dann auch 2 Tore macht. Das gehört natürlich auch dazu. Also es war, glaube ich, auch eine der wenig offensiv mutigsten Leistungen, die ich je gesehen habe gegen Bayern, die mit einem Punkt belohnt werden. Also da fühle ich mich dann immer so als Fan eines Vereins, der halt auch immer in diese Underdog-Rolle nach München kommt, auch immer so ein bisschen verarscht, wenn man sieht, was teilweise andere Vereine machen müssen, um einen Punkt zu holen in München. Das gibt es dann meistens in der zweiten Saisonhälfte. Ist eigentlich immer Freiburg, Augsburg oder Mainz, die dann so einen Sieg geschenkt bekommen in der Rückrunde. Jetzt ist schon mal in der Hinrunde ein Punkt verschenkt worden. Aber das gehört dann ja auch dazu. Also die in sag ich mal, 96 von 100 Spielen reicht diese Leistung nicht zu einem Punkt von Mainz. Jetzt haben sie halt eins dieser anderen Paar erwischt, die dann doch dazu reichen.
Gehört mal dazu, und die Bayern haben ja zumindest die Niederlage noch abgewendet bekommen, was die Leipziger nicht geschafft haben. Mein nächster Spieltag-Verlierer, wir haben schon über sie gesprochen, Freitag gegen Union verdient verloren. Ich habe sie nur noch mal bewusst aufgeschrieben, weil ich noch mal so grob über dieses Thema mit dir sprechen wollte, Spitzenteam. Denn die Leipziger, natürlich, das ist deren Anspruch und auch zu Recht, sehen sich und wollen ja auch ein Spitzenteam sein, sind das in dieser Saison auch, stehen ja nicht umsonst auf Platz 2, aber ich hatte es eben bei den Hoffenheimern mal reingeworfen, ne? Das war eine sehr reife Leistung, und jetzt bei den Leipzigern kam eben nach diesem Spiel gegen Union so ein bisschen dieses auf, ne? Sind sie wirklich ein Spitzenteam, 6-0 gegen Frankfurt und dann plötzlich bei zuletzt 3-mal sieglosen Unionern verloren. Ich vorweg bin auch dabei, also das kann genau wie so ein Unentschieden der Bayern gegen den Tabellenletzten mal passieren. Das war einfach auch, es ist schwierig zu bespielen, die Unioner, gerade zu Hause, Freitagabend, Flutlicht. Der Platz war nicht besonders toll, die Unioner haben gekämpft, die Stürmer von Union haben endlich mal wieder getroffen. Aber es war eben Thema bei RB, und abgesehen davon sind sie ja ohnehin verdienter Spieltagsverlierer, wenn man als klarer Favorit ein Spiel verliert. Aber es war eben auch in den Interviews danach mit Marcel Schäfer und so immer mal wieder nachgefragt, ja, wo stehen sie denn jetzt, die Leipziger? Also wo sind sie denn jetzt anzusiedeln? Auf Platz 2 der Tabelle am Ende. Aber wie siehst du das? Also es ist einfach natürlich auch dem geschuldet, dass die Leipziger eine total junge Mannschaft sind, die natürlich noch in der Entwicklung ist. Aber sie machen mir, wenn man rein fußballerisch draufschaut, sehr viel Spaß diese Saison.
Ja, also ich finde sowas so ein Ausrutscher, wenn man den Bayern das Unentschieden erlaubt, dann kann man Leipzig auch mal den Ausrutscher erlauben. Ich sag's mal so, ich sage, Ole Werner ist der Gruppenadmin in der 17er WhatsApp-Gruppe ohne Bayern. Also da gibt es so eine WhatsApp-Gruppe, wo sie die, weißt du, wie man den Chef rauslässt, haben sie die Bayern rausgelassen und das ist so die eigentliche Bundesliga heißt die Gruppe und Ole Werner ist der Admin, der kann entscheiden, wer rein darf und wer nicht rein darf oder wer gemutet wird und sowas. Ich glaube, so kann man es sagen. Also für mich sind die trotzdem, was das Niveau angeht, was sie im Schnitt haben, aber auch, habe ich glaube ich auch aus dem Urlaub mal gesagt, so dieses Ceiling, also in ihrem Peak, was sie erreichen können, welches Leistungsniveau, sind die für mich die gefährlichste Mannschaft der Liga nach den Bayern. Und dazu kommt dann auch, dass sie defensiv eigentlich ziemlich stabil sind. Und ich fand es sehr, sehr schön, kamen wir jetzt auch nicht so richtig dazu, weil wir das Frankfurt-Spiel nicht thematisiert haben letzte Woche. Da hat Diomande ja auch wieder aufgedreht. Weiß nicht, ob du diese Aussagen von Raum da gesehen hattest, der irgendwie im Sommer meinte, als er gesehen hat, wen sie da geholt haben, wie viel Marktwert der bei Transfermarkt hatte. Damals waren es, glaube ich, 1,5 Millionen oder so. Und dann hat er die Ablöse gesehen, 20 Millionen irgendwie, ob sie sich vertippt haben oder so, hat er die sportliche Führung gefragt.
Natürlich habe ich das gesehen. Live bei Sky hat er das gesagt.
Ja, klar.
Hatte Philipp Hinze, der nette Kollege, ihn im Interview.
Und dann irgendwie, meinte er ja, nach dem ersten Training hat er irgendwie sie beglückwünscht, die sportliche Führung. Also das auch so ein Transfer, der aufgegangen ist. Und ich meine, diese beiseite, diese Transfermarktwerte sind ja eh mit Vorsicht zu genießen, aber da sind einfach viele Sachen aufgegangen, viele Entscheidungen, die sie im Sommer getroffen haben und der Trainerwechsel sehr gut gegriffen bisher. Ich finde, wenn du dann in den Top-Duellen, wenn man eben dieses Spiel am ersten Spieltag ausklammert, dann so gut performst, auch so Frankfurter abschießt, gut gegen Hoffenheim haben sie verloren, das ist schon auch ein Top-Duell, was die Leistung angeht, aber sonst finde ich, machen sie einen sehr guten Eindruck und sind für mich auf jeden Fall Stand jetzt die zweitbeste Mannschaft der Liga.
Ja.
Okay. Ja, du hast es schon so ein bisschen angeteasert. Müssen wir durch. Mein zweiter Verlierer ist der Steffenshorst. Horst Steffen macht jetzt keine richtig gute Figur aktuell. Ich nehme ihn mit rein, weil eigentlich so aus allen Richtungen die Kritik ein bisschen lauter wird, jetzt dieses 0-4 gegen Stuttgart. Ich hatte gestern die Ehre, in Anführungszeichen, die Bundesliga-Highlights für DAZN zu machen für dieses Spiel. Spieltagsabschluss, man denkt sich, ey cool, der eigene Verein, mega geil. Und dann gibt es da so eine Klatsche. Ja, es war irgendwie ein doofes Spiel, weil die Bremer echt gut angefangen haben, so die ersten 10, 15 Minuten. Klar, das reicht nicht, aber da hatten sie schon drei Chancen, wo mindestens eine reingehen muss. Und dann gehst du einfach mal in Führung. Stuttgart hat eigentlich bis zur 20., 25. nicht viel gemacht. Da dann direkt mit einem Tor durch Undav, das dann zurückgenommen wurde, auch wieder so eine Abseitsentscheidung, sorry. Also da war dann vielleicht ein Hautpigment irgendwie Schulter dabei und der Rest war Oberarm, was da im Abseits war. Schwierig, aber zurückgenommen. Und dann haben die Stuttgarter eigentlich das Ruder übernommen. Haben dann zwei Dinger noch gemacht vor der Halbzeitpause und unter anderem auch dieses Tor von Leveling, irgendwie 120 km/h aus 32, 33 Metern, knallt er den unter die Latte. Und dann, ja, kam nach dem Wiederanpfiff nicht so wirklich viel, dann gab es die Gelb-Rote für Karim Koulibaly. Das übrigens darf man nochmal erwähnen. Viele haben geschrieben, ja, die erwartbare oder mit Ansage Gelb-Rote Karte für den 18-jährigen Innenverteidiger. Mit Gelb darfst du da so nicht reingehen. Die zweite Gelbe ist klar, irgendwie so ein klassischer Stempel gegen Karasor. Aber die erste Gelbe, wer sie im Kopf hat, weiß, was ich meine, sonst erzähle ich es gerne nochmal, war ein Witz. In der 10. Minute geht der Ball raus zum Einwurf. Er wollte den für sich haben und lässt ihn einfach so beim wieder ins Feld laufen, auf den Platz fallen. Und der Schiri gibt ihm sofort Gelb. In der 10. Minute lässt er den Ball da aufs Feld dopsen. Der hat keinen weggekickt, der hat halt quasi damit einen zweiten Ball reinrollen lassen. Aber die Stuttgarter haben noch nicht mal den Einwurf ausgeführt. Da direkt Gelb zu geben für so einen jungen Spieler so früh im Spiel, finde ich irgendwie sehr, sehr schwach. Und das war dann halt die Gelbe, die ihn verwarnt hat und dann schlussendlich auch dafür sorgt, dass er bei der zweiten runtergeht. Und das war dann auf jeden Fall die Entscheidung, weil danach ging gar nichts mehr für Bremen. Dann 0-2 und Unterzahl, kannst du nicht mehr viel machen. Dann haben sie sich aber auch aufgegeben, muss man sagen. Und das ist dann schon auch was man kritisieren muss. Da haben sie dann echt nicht mehr gut ausgesehen. Friedel auch ausgewechselt, glaube ich, mit einer Schulterverletzung. Das sah auch nicht gut aus. Aber da haben sie dann wirklich die Stuttgarter komplett machen lassen. Die hätten auch noch fünfte oder sechste machen können. Und ja, ich bin eigentlich pro Horst Steffen. Ich mag ihn total und ich finde auch, dass sie schon eine gute Phase hatten und da auch ganz guten Fußball gespielt haben. Aber jetzt in den letzten Spielen gegen HSV war zu wenig. Davor gegen Leipzig auch zumindest über das ganze Spiel zu wenig. Dazwischen hatten sie noch die Kölner, wo sie last minute irgendwie noch den Ausgleich kassieren. Da fehlt es im Moment wirklich. Und jetzt hat man noch ein Spiel gegen Augsburg vor der Winterpause. Und ich glaube, da muss schon noch mal zumindest, ja auch so was die Art und Weise angeht, eine kleine Kehrtwende her. Sonst gibt es, glaube ich, zumindest mal eine Diskussion um den Trainer. Und die will ich eigentlich noch nicht führen. Aber jetzt die letzten Auftritte, gerade jetzt auch das gegen Stuttgart, vor allem in der zweiten Hälfte, war einfach sehr, sehr schwach. Und auch so ein bisschen hilflos irgendwie.
Ich muss hier nicht künstlich meine Screentime hochpushen. Da kann ich einfach mal sagen, dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Ja, dann können wir jetzt gleich nochmal zusammen über ein Thema reden. Ich habe nämlich meinen dritten Verlierer aufgeschrieben. Das sind zwei Verlierer. Und da geht es um die Aktienkurse von Gauda und von Mattem Havacs. Wen könnte ich damit meinen, Anton?
Also da sind ja zwei Trainer vor kurzem aus der Bundesliga entlassen worden, sage ich mal. Und der eine, geliebt von uns sowieso, der Gauda Guardiola, und zum anderen Sandro Wagner bei den Augsburgern. Also ich glaube, da kann man jetzt schon sagen, wenn ich deine Andeutung hier richtig verstehe, dass diese Entlassungen doch durchaus richtig waren.
Zumindest
im Nachgang. Und
ja, zumindest lässt die Aktienkurse dieser beiden Produkte erstmal weiter sinken, würde ich sagen. Also wir beide verfolgen Fußball schon lang genug, dass wir uns nicht von so einem ganz kurzfristigen Trainereffekt blenden lassen. Aber es sieht zumindest nicht gut aus, wie die Augsburger und auch die Wolfsburger sofort nach dem Trainerwechsel einen komplett anderen Auftritt zeigen. Ob das dann langfristig funktioniert unter Daniel Bauer bei Wolfsburg oder Manuel Baum bei den Augsburgern, das muss man abwarten, aber die ersten Performances, und ich habe es auch bewusst nochmal hier mit Sandro Wagner reingeschrieben, weil auch die Leistung der Augsburger, das hatte ich vorhin schon angedeutet, in Frankfurt richtig gut war und man da mindestens einen Punkt verdient hatte. Die Wolfsburger natürlich mit zwei Siegen, also das sieht bisher ganz gut aus und ist halt auch, finde ich, so vom Vibe und von der Art und Weise, wie man die Spiele angeht und natürlich dann auch jetzt zum großen Teil mit Ergebnissen gepaart, ist das schon eine ganz, ganz andere Nummer und lässt dann halt die Vorgänger irgendwie schlecht aussehen. Muss man natürlich abwarten, wie gesagt, aber Stand jetzt ist das ja irgendwie kompletter Stimmungswechsel bei den beiden Teams.
Ja, finde ich interessant, weil viele Augsburger Stimmen nach dem Rauswurf von Sandro Wagner ja aufkamen, von wegen, ja, schade, also er hatte die Mannschaft noch voll hinter sich, gutes Verhältnis zu seinen Spielern. Und dann trotzdem, wie du richtig sagst, plötzlich steht da gefühlt eine andere Mannschaft auf dem Platz, also eine ganz andere Ausstrahlung. Und das kann ja fast nicht sein. Also wenn man da jetzt, also Manuel Baum in allen Ehren, aber irgendwie muss doch da die Mannschaft dann sich selbst auch gehemmt haben, was halt einfach merkwürdig ist immer. Aber klar, man kennt's. Es ist ja nicht umsonst so, dass Trainerwechsel auch oftmals schon Früchte getragen haben. Gerade bei Manuel Baum, glaube ich, ist es jetzt ja sogar offiziell, sage ich mal, dass er nur bis Winter übernimmt. Wer weiß, wenn er jetzt noch ein gutes Spiel folgen lässt, vielleicht packt's ihn dann doch nochmal. Bei Daniel Bauer haben wir drüber gesprochen. Könnten wir uns beide vorstellen, dass es vielleicht die richtige Lösung wäre, ihn auch noch über den Winter hinaus weiterarbeiten zu lassen als Cheftrainer? Also auch da nochmal spannende Fragen, weil definitiv haben beide Trainer den Verein der Mannschaft neues Leben gegeben. Und ja, es ist immer wieder faszinierend gefühlt, weil das sind ja die gleichen Fußballspieler, die offensichtlich extrem gut sind in dem, was sie machen, aber dann plötzlich mit einem anderen Mann oder lass es einem anderen Trainerteam an der Seite sein, an der Seite stehend, plötzlich nochmal eine ganz andere Leistung zeigen. Also immer wieder faszinierend. Und bei Augsburg und Wolfsburg hat es definitiv funktioniert. Dementsprechend gerade da die Trainerbänke spannend weiterhin zu beobachten.
Ja, um nochmal kurz auf die Augsburger einzugehen. Du hast recht, man denkt dann sofort, es ist vielleicht dann irgendwie doch die Einstellung oder was das Team bereit ist für den Trainer zu geben. Das kann schon sein, aber ich glaube halt, ohne jetzt zu sagen, dass Sandro Wagner ein schlechter Trainer ist, auf gar keinen Fall, aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass vielleicht die Art oder den Plan, den er hatte für diesen FC Augsburg, für diese Spieler, die er da auch hat, nicht der optimalste war oder zumindest offensichtlich nicht so funktioniert hat, wie er sich's vorgestellt hat und wie sich's auch die Verantwortlichen vorgestellt haben. Und wenn du dann halt mit einem anderen Plan deine Spieler ganz anders in die richtigen Räume bringst, irgendwie nur mal als Beispiel in irgendeinem Pressing, wie du stehst, wie du in bestimmten Zonen dann den Gegner erwartest, dann sieht der Spieler, der dann den Zweikampf gewinnt, auch ganz anders aus. Und dann kann man auch sagen, ja, hier jetzt voll die geile Mentalität, voll die geile Zweikampfführung. Aber es kann ja auch manchmal so einfach sein, dass der Spieler unter Sandro Wagner vielleicht nicht da gestanden hätte oder nicht zwei an seiner Seite gehabt hätte, die diesen Ballgewinn möglich gemacht haben mit Pressing. Deswegen, so, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, um das beurteilen zu können. Und ich glaube, hundertprozentig sagen kann es niemand. Aber ich bin eigentlich bei dir, dass ich nicht glaube, dass er die Kabine verloren hat. Also ich glaube, wenn man Sandro Wagner was zugetraut hat, auch nach der EM letztes Jahr als Co-Trainer unter Nagelsmann, dass die Spieler für ihn bereit sind, alles zu machen. Und dass er das, glaube ich, auch so schnell nicht verliert. Aber vielleicht hat einfach sein Plan so nicht funktioniert und der Plan zumindest jetzt kurzfristig von jemand anderem funktioniert dann so viel besser, dass die Spieler halt auch in besseren Positionen sind, um erfolgreich auszusehen und erfolgreich zu spielen.
Absolut. Also genau das ist es, glaube ich. Das hast du sehr, sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht, dass der Ansatz eben nicht ganz der richtige war, den er da gewählt hat. Und ja, was soll ich sagen? Also Trainerbänke in der Bundesliga, die sind schon ziemlich volatil, könnte man sagen, außer bei einem Verein.
Nämlich ein kleines Dorf.
Heidenheim. Ein kleines gallisches Dorf wehrt sich gegen die Volatilität des Trainerstuhls, die Heidenheimer, mit Frank Schmidt. Trotzdem noch mein letzter Spieltagsverlierer. Auch da haben wir das Spiel schon angesprochen. Es war eben dieses, oh, jetzt kommt der Bogen gespannt hier, dieses 6-Punkte-Spiel gegen St. Pauli, das verloren ging und das in Überzahl verloren ging und das wirklich richtig gut getan hätte nach diesen zuletzt zwei tollen Siegen der Heidenheimer, die man ja so auch nicht unbedingt erwartet hatte gegen Union und Freiburg. Hätten sie das jetzt gezogen gegen St. Pauli, dann wären sie weg von den Abstiegsrängen. Das wäre unfassbar. Einfach deshalb, weil ich glaube, wir inklusive alle Experten sie schon vor Wochen in die zweite Liga geredet haben. Und jetzt haben sie es wieder geschafft, sich in eine Position zumindest zu bringen, wo man sagt, okay, warte mal, da geht ja was. Naja, nichtsdestotrotz, sie sind in meinen Spieltagsverlierern, weil sie eben dieses Duell mit St. Pauli verloren haben, müssen wir nicht nochmal alles neu aufkochen. Definitiv einfach eine sehr spannende Situation da auch im Tabellenkeller.
Definitiv, weil wir es gerade von dem gallischen Dorf hatten und wir kein Quiz vorbereitet haben, dachte ich, kannst du mir einfach mal dein Asterix-Knowledge unter Beweis stellen. Oh. Hast du es mal früher irgendwie gelesen oder geguckt oder so?
Geguckt, auf jeden Fall. Hätte ich jetzt einen Telefonjoker, hätte ich auch, glaube ich, wahrscheinlich alle Charaktere, die es überhaupt in dem Dorf gibt, aufzählen können. Aber ist schon ewig her und meine Knowledge ist jetzt nicht so gut, würde ich behaupten.
Wir probieren es mal. Also der Captain, quasi Patrick Meinka aus dem gallischen Dorf, ist die Hauptfigur.
Miraculix.
Nee, die Hauptfigur hätte ich jetzt genannt.
Die Hauptfigur? Nein, Obelix ist, also gut, Obelix ist Frank Schmidt, oder?
Ja, die Hauptfigur ist auch nicht Obelix, sorry. Meister. Wie heißt der Comic?
Asterix und Obelix, meinst du oder was?
Also, ja, aber der Comic heißt Asterix. Also Asterix
ja, ist ja, ja, achso, die Hauptfigur. Ja, ja, okay. Ich dachte, jetzt, ja, ist richtig. Nee, okay, verstehe. Ja,
ja, Frank Schmidt kann man machen. Sonst Obelix, wer könnte es noch sein? So ein Zivzivaze oder so vielleicht?
Ja, okay.
Ja. Dann, ich würde sagen, der Druide, der so alles zusammenkocht. Holger Sahnwald, hätte ich jetzt gesagt.
Stimmt, ja.
Da weißt du noch?
Das ist doch Miraculix, oder?
Das Miraculix, genau.
Ja.
gibt's einen Barden? Wer kann denn gut singen bei den Heidenheimern?
Ich glaube, dass Tim Siersleben sehr gut singen kann.
Ja. Weißt du noch, wie der Bade heißt?
Von nee, lass mich, warte, lass mich irgendwo kramen.
Fängt mit T an. Tim Siersleben. Nein, es ist Trubadix. Okay, ja. Zwei haben wir noch. Wir haben noch den Chef, also den Chef, den Häuptling des Galliardorfs. Frank Schmidt sozusagen.
Mann. Ja.
Hat schon was sehr Elitäres im Namen. Was sagt man denn zu einem.
Ich Chef, du nix.
So ähnlich. Majestix.
Majestix, ja. Stimmt.
Okay, ein letzter, den kriegst du auch hin. Quasi die Fußhupe, der Begleiter, der treue Begleiter, der kleine Hund.
Den kenne ich.
Da trau ich mich jetzt nicht, einen Heidenheimer Spieler rauszuhauen, es sei denn, du hast jemanden.
Ach, die sind alle ganz treue Begleiter und keinesfalls wegen des Hundevergleichs, sondern weil sie einfach von allen geliebt werden, wie Idefix.
Sehr gut.
Laut, ja.
laut Wikipedia übrigens ein Wortspiel zu Idee fix. Also der hat einfach immer einen guten Einfall.
Ja, das passt doch auf die Heidenheimer meistens auch. Ab und zu mal.
Weißt du, was auch gut passt?
Gegen St. Pauli geht.
Weißt du, was auch gut passt?
Was denn?
Die Heidenheimer bzw. die Gallier haben ja immer gegen die Römer gut ausgesehen und sie haben ja neulich auch gegen Augsburg gewonnen. Also da schließt sich dieser Kreis, würde ich sagen.
Gegen Augsburg?
Die Römerstadt Augsburg. Ja, ist schon ein bisschen her, aber da kann ich mich noch dran erinnern.
Ja, es waren 2-1 am 5. Spieltag. Ja, okay.
Ja, egal.
Ja, doch, lass ich dir durchgehen. Passt. Weil für den Vergleich.
Sieg gegen die Römer, das ist doch alles, was zählt.
Ja. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wir hier noch über Asterix und Obelix sprechen, aber umso glücklicher bin ich, dass wir es getan haben. Das war doch ein schöner Exkurs nochmal zum Abschluss. Ja, wir haben, ihr merkt es, Abschluss, wir haben nichts weiter vorbereitet, keine Around the World, keine dritte Halbzeit heute. Was steht an? Ja, was war? Champions League, schon ein bisschen hin, haben wir ein bisschen aufgefasst jetzt hier auch in unseren Analysen. Aber das ändert sich natürlich bald schon wieder. Da werden in der dritten Halbzeit Glühweine, in der Zeit sind wir schon angekommen, serviert. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und für jetzt bleibt mir nur zu sagen, Moritz, unglaublich schön, dass du wieder im Lande bist. Schön wieder mit dir zusammen hier zu sitzen und über die Fußballwelt zu sprechen. Und schön, dass ihr da draußen mit dabei seid. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen, vielen Dank dir, Moritz, für diese wunderbare Folge.
Das kann ich nur so zurückgeben, Anton. Schön, wieder in diesem vertrauten Podcast-Setup zu sein. Und ja, du musst dich hier nicht rechtfertigen, dass die Folge schon zu Ende ist. Sie ist fast schon bei der Stunde. Wir werden eh nur für eine Stunde bezahlt. Also alles andere wären eh über Minuten gewesen. Deswegen, ja, falls wir hier noch was gehabt hätten, hätten wir dann pünktlich nach einer Stunde Schluss gemacht. Also würde ich sagen, haben wir ein gutes Ende gefunden. Noch ein bisschen mit Asterix und Obelix-Content aufgerundet. Und ja, dann bleibt mir eben auch nur noch übrig, mich zu bedanken für die Folge, fürs Zuhören. Und dann nächste Woche mit der letzten Folge des Jahres wird es sicherlich auch noch mal irgendwie einen weihnachtlichen Anstrich geben. Keine Sorge. Und der Glühwein wird fließen. Danke dir, Anton. Danke euch. Und bis bald.
Ciao.